Hallihallo, ihr Lieben allerseits. Es ist Zeit für unser Abendgebet. Ja, vorweg, ganz kurz, ganz wichtig, am Freitag wird es kein Abendgebet geben, denn am Freitag beginnt unser Kongress, der geht bis Sonntag. Und erst dann am Montag darauf melden wir uns hier wieder bei euch. Ich möchte heute die Gelegenheit ergreifen, euch auf einen Text hinzuweisen, der mir schon vor vielen Jahren aufgefallen war und der eine Erklärung darauf sein könnte und dafür, warum viele Menschen in dieser Zeit jetzt wieder so kriegsbegeistert sein können. Bar jeder Logik und bar jeder Nächstenliebe und jeglichen gesunden Menschenverstandes und Geistes. Denn ganz klar ist, wer zu Waffen aufruft, wer zu Krieg aufruft, wer das unterstützt, wer es sogar fördert und fordert, der scheint sich über die Einzelschicksale, die mit einem solchen Krieg zusammenhängen, nicht zu bekümmern. Das scheint diese Menschen nicht zu interessieren. Was ist das für ein Menschenschlag, den nicht interessiert, dass, wenn er eine gewisse Gedankenkonstruktion zur Tat werden lässt oder das mit unterstützt, dass Menschen zu Schaden kommen, dass sie getötet werden oder verletzt werden, dass Familien auseinandergerissen werden. Wer nicht fähig ist dazu, wem das zu abstrakt ist, wer diese Zusammenhänge nicht in der Lage ist, kognitiv zu begreifen, da muss ja irgendwas vorliegen. Also jetzt mal völlig unabhängig von politischer Korrektheit oder nicht. Aber da muss ja etwas vorliegen, was nicht ganz in einer geraden Reihe steht. Was sind das für Menschen, die sowas tun? Die Frage stelle ich nochmal. Die hat auch Hans-Joachim Marz, der Psychotherapeut und Psychiater, der Wunderbare, in seinem Buch beantwortet, wo es um die Kriegsfähigkeit und die Friedensfähigkeit im Menschen geht. Und naja, er ist der Meinung, dass unsere Gesellschaft sehr verkorkst geworden ist. Und diese Verkorkstheit, dieses Ungesunde, dieses fehlende Vertrauen in alles auf dieser Welt, liegt natürlich ursächlich sehr eng an der Zeit unserer Kindheit. Was haben wir dort gelernt? Was haben wir dort übernommen? Womit haben wir uns und wodurch prägen lassen? Und hier liegt der Hase im Pfeffer. Und natürlich kann man nicht zu allen Lebensjahren, und wenn man 80 ist, sagen, ich hatte eine schlimme Kindheit. Natürlich nicht. Schlimme Kindheiten bereiten wir uns nicht selten karmisch auch selber vor, aber immer mit dem Ziel, dass wir aus dem, was wir erleiden oder erdulden mussten oder müssen, lernen. Nämlich, dass so etwas für uns selbst in der Ausführung nicht oder nie mehr in Frage kommt. Dass also die Dinge genauer angeschaut werden. Warum habe ich gelitten? Was hat das mit mir gemacht? Wie hat mich das verändert? Also auch hier ist es natürlich wichtig, dass wir wachsam sind und immer in der Beobachtung, in der Eigenbeobachtung, in der Eigenrecherche bleiben und uns fragen, so, was ist jetzt hier gerade passiert? Was verändert das jetzt bei mir, in mir? Oder was hat in der Kindheit verändert in mir, wenn die Eltern gesagt haben, wir haben dich nur lieb, wenn du das und das machst. Oh, habe ich mich da vielleicht zu einem Opportunisten entwickelt, weil ich es musste. Also nicht, weil ich defizitär bin, sondern weil ich es musste, weil ich sonst als Kind nicht hätte überleben können, weil ich natürlich als Kind von meinen Eltern geliebt werden will. Das ist das Urbedürfnis. eines jeden Kindes. Und wenn die Eltern sagen, nö, wir haben dich aber nicht lieb, oder nur dann, wenn du das und das machst, das heißt, das Kind muss sich verbiegen. Und wenn wir in der Kindheit geprägt werden dadurch, heißt es, dass das, was uns da geformt hat, für den Rest des Lebens geformt hat, begleitet, außer wir beschäftigen uns damit. Wir versuchen uns klarzumachen, warum wir in manchen Situationen getriggert sind, warum wir manchmal aufbrausen oder wütend werden oder traurig werden oder ungerecht werden. Nicht selten zeigt sich das frühere Kind, das immer noch mit dem Fuß aufstampft, immer noch im Herzen unglücklich ist. Aber nochmal, unsere Aufgabe auf dieser Erde, wenn man nach dem Sinn des Lebens fragt, ist die Entwicklung. Wir sollen nicht stehen bleiben, wir sollen nicht verharren in Durchlebtem, was uns destruktiv geprägt hat, sondern aus der Destruktivität mögen wir uns doch bitte wieder herausarbeiten, durch den festen Vorsatz. Und wohl dem, der ein gläubiger Mensch ist, der voller Gottvertrauen ist, der fragt nämlich um Hilfe. Lieber Gott, kannst du mir bei der Bewältigung dieses Problems helfen? Ich leide darunter, andere leiden darunter, ich möchte das nicht mehr. Ich möchte ins Licht, ich habe Lichtsehnsucht. Ich möchte reine Gedanken haben. Ich möchte die Welt hier konstruktiv mit aufbauen, das Gute nähren und hegen und pflegen. Bitte hilf mir dabei. Wer das schon gemacht hat, der weiß ja, dass er Hilfen bekommt und dass er oft schon nach dem Gebet innerlich anders stabilisiert ist als vorher. Diese Hilfen sind so unglaublich. Aber ich möchte jetzt zu diesem Text kommen. Ich habe ihn schon mal vorgelesen. Es ist ein Text von der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Und die hat den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen bekommen, 1978, ist schon ein bisschen her, und war natürlich erfreut und hat dann eine Rede geschrieben, die sie auch bei der Verleihung dieses Preises in der Frankfurter Paulskirche vortragen wollte. Und daraufhin hatte man, als man dieser Rede angesichtigt wurde, ihr gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht. Und da hat sie gesagt, gut, dann könnt ihr euch den Preis in die Haare schmieren, dann nehme ich ihn nicht. Und dann hat man zähneknirschend sie diese Rede halten lassen. Und es ist natürlich klar, dass die Lenker und die Verantwortlichen so etwas nicht so gerne hören. Aber aus meiner Sicht ist das ein hochinteressanter und wichtiger, wichtiger Text. Zum Glück hat sie sich durchgesetzt, sonst wäre der nie im Antlitz der Öffentlichkeit erschienen. Und ich möchte euch den vorlesen, weil sie zeigt, wie beeinflussend gewisse Muster aus der Kindheit für uns Menschen sind. Wie entsteht Krieg? Wie entsteht Gewalt? Wie entsteht Lieblosigkeit und Unzufriedenheit? Und wenn es hier jetzt gleich um körperliche Gewalt geht, dann möchte ich betonen, dass die psychische Gewalt gegen Kinder mindestens genauso schrecklich ist, wenn nicht sogar verheerender. Weil es ist beides so furchtbar, dass man es auch gar nicht gegeneinander aufrechnen kann. Gewalt gegen Kinder in welcher Form auch immer erzeugt Gewalt in der Welt. Also, ich lese die Rede von Astrid Lindgren vor. Liebe Freunde, das Erste, was ich zu tun habe, ist, Ihnen zu danken. Und das tue ich von ganzem Herzen. Der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels strahlt einen solchen Glanz aus und ist eine so hohe Auszeichnung, dass es einen fast überwältigt, empfängt man ihn. Und jetzt stehe ich hier, wo schon so viele kluge Männer und Frauen ihre Gedanken und ihre Hoffnungen für die Zukunft der Menschheit, und den von uns allen ersehnten ewigen Frieden ausgesprochen haben. Was könnte ich wohl sagen, das nicht schon andere vor mir gesagt haben? Über den Frieden sprechen heißt ja, über etwas sprechen, das es nicht gibt. Wahren Frieden gibt es nicht auf unserer Erde und hat es auch nie gegeben, es sei denn als Ziel, das wir offenbar nicht zu erreichen vermögen. Solange der Mensch auf dieser Erde lebt, hat er sich der Gewalt und dem Krieg verschrieben. Und der uns vergönnte, zerbrechliche Friede ist ständig bedroht. Gerade heute lebt die ganze Welt in der Furcht vor einem neuen Krieg, der uns alle vernichten wird. Angesichts dieser Bedrohung setzen sich mehr Menschen denn je zuvor für Frieden und Abrüstung ein. Das ist wahr. Das könnte eine Hoffnung sein. Doch Hoffnung hegen fällt so schwer. Die Politiker versammeln sich in großer Zahl zu immer neuen Gipfelgesprächen. Und sie alle sprechen so eindringlich für Abrüstung. Aber nur für die Abrüstung, die die anderen vornehmen sollen. Dein Land soll abrüsten, nicht meines. Keiner will den Anfang machen. Keiner wagt es anzufangen, weil jeder sich fürchtet und so geringes Vertrauen in den Friedenswillen des anderen setzt. Und während die eine Abrüstungskonferenz die andere ablöst, findet die irrsinnigste Aufrüstung in der Geschichte der Menschheit statt. Kein Wunder, dass wir alle Angst haben, gleichgültig, ob wir einer Großmacht angehören oder in einem kleinen, neutralen Land leben. Wir alle wissen, dass ein neuer Weltkrieg keinen von uns verschonen wird. Und ob ich unter einem neutralen oder nicht neutralen Trümmerhaufen begraben liege, das dürfte kaum einen Unterschied machen. Müssen wir uns nach diesen Jahrtausenden ständiger Kriege nicht fragen, ob der Mensch nicht vielleicht schon in seiner Anlage fehlerhaft ist? Und sind wir unserer Aggressionen wegen zum Untergang verurteilt? Wir alle wollen ja den Frieden. Gibt es denn da keine Möglichkeit, uns zu ändern, ehe es zu spät ist? Könnten wir es nicht vielleicht lernen, auf Gewalt zu verzichten? Könnten wir nicht versuchen, eine ganz neue Art Mensch zu werden? Wie aber sollte das geschehen? Und wo sollte man anfangen? Ich glaube, wir müssen von Grund auf beginnen. Bei den Kindern. Sie, meine Freunde, haben ihren Friedenspreis einer Kinderbuchautorin verliehen. Und da werden Sie kaum weite politische Ausblicke oder Vorschläge zur Lösung internationaler Probleme erwarten. Ich möchte zu Ihnen über die Kinder sprechen, über meine Sorge um sie und meine Hoffnung für sie. Die jetzt Kinder sind, werden ja einst die Geschäfte unserer Welt übernehmen, sofern dann noch etwas übrig ist von ihr. Sie sind es, die über Krieg und Frieden bestimmen werden und darüber, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. In einer, wo die Gewalt nur ständig weiter wächst? Oder in einer, wo die Menschen in Frieden und Eintracht miteinander leben? Gibt es auch nur die geringste Hoffnung darauf, dass die heutigen Kinder dereinst eine friedlichere Welt aufbauen werden, als wir es vermocht haben? Und warum ist uns dies trotz allen guten Willens so schlecht gelungen? Ich erinnere mich noch sehr gut daran, welch ein Schock es für mich gewesen ist, als mir eines Tages, ich war damals noch sehr jung, klar wurde, dass die Männer, die die Geschichte der Völker und der Welt lenkten, keine höheren Wesen mit übernatürlichen Gaben und göttlicher Weisheit waren. Dass sie Menschen waren mit den gleichen menschlichen Schwächen wie ich. Aber sie hatten Macht und konnten jeden Augenblick schicksalsschwere Entscheidungen fällen. je nach den Antrieben und Kräften, von denen sie beherrscht wurden. So konnte es, traf es sich besonders unglücklich, zum Krieg kommen, nur weil ein einziger Mensch von Machtgier oder Rachsucht besessen war, von Eitelkeit oder Gewinnsucht oder aber, und das scheint das häufigste zu sein, von dem blinden Glauben an die Gewalt als das wirksamste Hilfsmittel in allen Situationen. Entsprechend konnte ein einziger guter und besonnener Mensch hier und da Katastrophen verhindern, eben weil er gut und besonnen war und auf Gewalt verzichtete. Daraus konnte ich nur das eine folgern. Es sind immer auch einzelne Menschen, die die Geschichte der Welt bestimmen. Warum aber waren denn nicht alle gut und besonnen? Warum gibt es so viele, die nur Gewalt wollten und nach Macht strebten? Waren einige von Natur aus böse? Das konnte ich damals nicht glauben und ich glaube es auch heute nicht. Die Intelligenz, die Gaben des Verstandes mögen zum größten Teil angeboren sein, aber in keinem neugeborenen Kind schlummert ein Samenkorn, aus dem zwangsläufig Gutes oder Böses sprießt. Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen Menschen. Das entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist. Je nachdem, ob sie ihm zeigen, was Liebe ist oder aber dies nicht tun. Goethe hat einmal gesagt, überall lernt man nur von dem, den man liebt. Und da muss es ja wohl wahr sein. Ein Kind, das von seinen Eltern liebevoll behandelt wird und das seine Eltern liebt, gewinnt dadurch ein liebevolles Verhältnis zu seiner Umwelt und bewahrt diese Grundeinstellung sein Leben lang. Und das ist auch dann gut, wenn das Kind später nicht zu denen gehört, die das Schicksal der Welt lenken. Sollte das Kind aber wieder erwarten, eines Tages doch zu diesen Mächtigen gehören, dann ist es für uns alle ein Glück, wenn seine Grundhaltung durch Liebe geprägt worden ist und nicht durch Gewalt. Auch künftige Staatsmänner und Politiker werden zu Charakteren geformt, noch bevor sie das fünfte Lebensjahr erreicht haben. Das ist erschreckend, aber es ist wahr. Blicken wir nun einmal zurück auf die Methoden der Kindererziehung früherer Zeiten. Ging es dabei nicht allzu häufig darum, den Willen des Kindes mit Gewalt, sei sie physischer oder psychischer Art, zu brechen? Wie viele Kinder haben ihren ersten Unterricht in Gewalt von denen, die man liebt, nämlich von den eigenen Eltern erhalten und dieses Wissen dann der nächsten Generation weitergegeben? Und so ging es fort. Im Alten Testament hieß es schon, wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Und daran haben durch die Jahrhunderte viele Väter und Männer geglaubt. Sie haben fleißig die Rute geschwungen und das Liebe genannt. Hier muss ich einmal kurz unterbrechen, ihr Lieben, denn das ist eine sehr wichtige Stelle hier, die zitiert wird von Astrid Lindgren im Alten Testament. Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben. Ich habe mit dem großen Friedrich Hensler, das war einer, ja, es war der größte Verleger Europas mit christlicher Lektüre. Der hat also viele Bibeln und Bibelfassungen und Bibelerklärungen und so weiter in Buchform, in CD-Form veröffentlicht. Und er war der hebräischen Sprache mächtig. Er war ein sehr weiser, belesener, wissender Mensch. Und er hatte mir, gerade weil wir über die Mutter-Kind-Bindung miteinander gesprochen hatten und über die Gewalt gegen Kinder, Da hatte er gesagt, das große Problem ist, dass es bei der Bibelübersetzung dieser Passage hier einen Fehler gibt. Die Rute, die hier gemeint ist, und so ist es im Hebräischen gemeint, ist die Rute, die der Viehhirte, der Schafhirte, der Ziegenhirte, eben der Viehhirte benutzt hat, wenn er mit seinen Tieren beispielsweise einen Bergkamm oder einen Bergpass passieren musste und diese Wege oft sehr schmal waren und es rechts oder links steil bergab ging. Und damit die Tiere dort nicht herunterfielen, hat er zur Begradigung des Weges beziehungsweise zur Einhaltung des Weges eine Gerte, eine dünne Gerte, eine Rute gelegt. Und die Tiere wussten, sie dürfen ihren Fuß nicht außerhalb dieser Gerte, dieser Rute setzen, weil es dann gefährlich wird. Das ist eine sehr wichtige Information, wie ich finde. Denn Astrid Lindgren hat recht, wie viele andere auch, dass natürlich seit tausenden Jahren die manche sogenannte Christen oder auch aus anderen Kulturen diese Route anders definieren und auslegen, wie es ja auch anders in den Bibelübersetzungen erklärt wird, und diese eben zu einer Gerte erklären, mit denen man züchtigt, also schlägt. Und das ist nicht gemeint in diesem Alten Testament. So, jetzt lese ich hier diese Passage noch einmal und dann geht es mit dieser bedeutsamen Rede weiter. Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben, hieß es schon im Alten Testament. Und daran haben durch die Jahrhunderte viele Väter und Mütter geglaubt. Sie haben fleißig die Rute geschwungen und das Liebe genannt. Wie aber war denn nun die Kindheit aller dieser wirklich verdorbenen Knaben, von denen es zurzeit so viele auf der Welt gibt, dieser Diktatoren, Unterdrücker, dieser Menschenschinder? Dem sollte man einmal nachgehen. Ich bin überzeugt davon, sagt Astrid Lindgren, dass wir bei den meisten von ihnen auf einen tyrannischen Erzieher stoßen würden, der mit einer Rute hinter ihnen stand, ob sie nun aus Holz war oder im Demütigen, Kränken, Bloßstellen, Angstmachen bestand. Nochmal ein kurzer Einwand, jetzt ist mir der Begriff eingefallen. Mit dieser Rute des Viehhirten ist das Grenzen setzen gemeint. Also den Tieren wird ja damit eine Grenze gesetzt, sie dürfen da nicht übertreten. Und das ist im sinnbildlichen Sinne gemeint, damit dass die Rute wichtig ist für die Erziehung. Nichts anderes als Grenzen zu setzen, ist damit gemeint. Und das kann man natürlich auf sehr unterschiedliche Weise tun. Weiter heißt es: In den vielen von Hass geprägten Kindheitsschilderungen der Literatur wimmelt es von solchen häuslichen Tyrannen, die ihre Kinder durch Furcht und Schrecken zu Gehorsam und Unterwerfen gezwungen und dadurch für das Leben mehr oder weniger verdorben haben. Zum Glück hat es nicht nur diese Sorte von Erziehern gegeben, denn natürlich haben Eltern ihre Kinder auch schon von jeher mit Liebe und ohne Gewalt erzogen. Aber wohl erst in unserem Jahrhundert haben Eltern damit begonnen, ihre Kinder als ihresgleichen zu betrachten und ihnen das Recht einzuräumen, ihre Persönlichkeit in einer Familiendemokratie ohne Unterdrückung und ohne Gewalt frei zu entwickeln. Muss man da nicht verzweifeln, wenn jetzt plötzlich Stimmen laut werden, die die Rückkehr zu dem alten autoritären System fordern? Denn genau das geschieht zurzeit mancherorts in der Welt. Man ruft jetzt wieder nach härterer Zucht, nach strafferen Zügeln, und glaubt dadurch, alle jugendlichen Unarten unterbinden zu können, die angeblich auf zu viel Freiheit und zu wenig Strenge in der Erziehung beruhen. Das aber hieße den Teufel mit dem Beelzebub austreiben und führt auf die Dauer nur zu noch mehr Gewalt und zu einer tieferen und gefährlicheren Kluft zwischen den Generationen. Möglicherweise könnte diese erwünschte härtere Zucht eine äußerliche Wirkung erzielen, die die Befürworter dann als Besserung deuten würden. Freilich nur so lange, bis auch sie allmählich zu der Erkenntnis gezwungen werden, dass Gewalt immer wieder nur Gewalt erzeugt, so wie es von jeher gewesen ist. Nun mögen sich viele Eltern beunruhigt durch die neuen Signale fragen, ob sie es bisher falsch gemacht haben, ob eine freie Erziehung, in der die Erwachsenen es nicht für selbstverständlich halten, dass sie das Recht haben zu befehlen und die Kinder die Pflicht haben, sich zu fügen, womöglich nicht doch falsch oder gefährlich sei. Freie und unautoritäre Erziehung bedeutet nicht, dass man die Kinder sich selber überlässt, dass sie tun und lassen dürfen, was sie wollen. Es bedeutet nicht, dass sie ohne Normen aufwachsen sollen, was sie selber übrigens gar nicht wünschen. Verhaltensnormen brauchen wir alle, Kinder und Erwachsene. Und durch das Beispiel ihrer Eltern lernen die Kinder mehr als durch irgendwelche anderen Methoden. Ganz gewiss sollen Kinder Achtung vor ihren Eltern haben, aber ganz gewiss sollen auch Eltern Achtung vor ihren Kindern haben. Und niemals dürfen sie ihre natürliche Überlegenheit missbrauchen. Liebevolle Achtung voreinander, das möchte man allen Eltern und allen Kindern wünschen. Jenen aber, die jetzt so vernehmlich nach härterer Zucht und strafferen Zügeln rufen, möchte ich das erzählen, was mir einmal eine alte Dame berichtet hat. Sie war eine junge Mutter zu der Zeit, als man noch an diesen Bibelspruch glaubte, dieses »Wer die Rute schont, verdirbt den Knaben«. Im Grunde ihres Herzens glaubte sie wohl gar nicht daran, aber eines Tages hatte ihr kleiner Sohn etwas getan, wofür er ihrer Meinung nach eine Tracht Prügel verdient hatte, die erste in seinem Leben. Sie trug ihm auf, in den Garten zu gehen und selber nach einem Stock zu suchen, den er ihr dann bringen sollte. Der kleine Junge ging und blieb lange fort. Schließlich kam er weinend zurück und sagte, »Ich habe keinen Stock finden können, aber hier hast du einen Stein. Den kannst du ja nach mir werfen.« Da aber fing auch die Mutter an zu weinen, denn plötzlich sah sie alles mit den Augen des Kindes. Das Kind musste gedacht haben, meine Mutter will mir wirklich wehtun und das kann sie ja auch mit dem Stein. Sie nahm ihren kleinen Sohn in die Arme und beide weinten eine Weile gemeinsam. Dann legte sie den Stein auf ein Board in der Küche. Und dort blieb er liegen als ständige Mahnung an das Versprechen, das sie sich in dieser Stunde selber gegeben hatte. Niemals Gewalt. Ja, beendet Astrid Lindgren ihre Rede. Aber wenn wir unsere Kinder nun ohne Gewalt und ohne irgendwelche straffen Zügel erziehen, entsteht dadurch schon ein neues Menschengeschlecht, das in ewigem Frieden lebt? Etwas so Einfältiges kann sich wohl nur ein Kinderbuchautor erhoffen. Ich weiß, dass es eine Utopie ist. Und ganz gewiss gibt es in unserer armen, kranken Welt noch sehr viel anderes, das gleichfalls geändert werden muss, soll es Frieden geben. Aber in dieser, unserer Gegenwart gibt es selbst ohne Krieg so unfassbar viel Grausamkeit, Gewalt und Unterdrückung auf Erden. Und das bleibt den Kindern keineswegs verborgen. Sie sehen und hören und lesen es täglich. Und schließlich glauben sie gar, Gewalt sei ein natürlicher Zustand. Müssen wir ihnen dann nicht wenigstens daheim durch unser Beispiel zeigen, dass es eine andere Art zu leben gibt? Vielleicht wäre es gut, wenn wir alle einen kleinen Stein auf das Küchenbord legten, als Mahnung für uns und für die Kinder, niemals Gewalt. Es könnte trotz allem mit der Zeit ein winziger Beitrag sein zum Frieden in der Welt. Astrid Lindgren.